was ist gutes Investieren? Was zeichnet einen guten Anleger aus? Und was ist die wahre Bedeutung von Geld? Bei diesem Interview soll es einmal nicht um die aktuelle Lage an den Märkten, die Inflation oder die besten Aktien gehen. Mit dem Honorarberater Nikolaus Braun und dem Vermögensverwalter Georg von Wallwitz will ich stattdessen mal einen etwas anderen Blick auf das Thema Geld und Geldanlage werfen. Und damit willkommen zu einem etwas anderen Gespräch bei René will Rendite. Hallo Herr Braun, hallo von Wallwitz, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Herr von Wallwitz, Sie haben ja Mathematik studiert, da kann man sich leicht den Bezug zu den Finanzmärkten vorstellen. Aber auch Philosophie, wie hilft Ihnen das Wissen um die Lehren von Sokrates und Platon an den Märkten?
Naja, da gibt es den offensichtlichen Bezug, und zwar ist der, dass ein guter Teil des Börsengeschehens psychologisch gesteuert ist. Das Auf und Ab ist eben nicht immer rational, sondern nicht immer mathematisch getrieben, sondern sehr viel von Stimmungen. Und da ist es einfach gut, wenn man sich auskennt mit der Konstitution des Menschen und seiner seelischen Regungen, weil die spielen da einfach eine irrsinnige Rolle. Es gibt diese Wahnsinnsübertreibungen. Und man kann das aber auch sich durchaus dabei beziehen auf Größen der Ökonomie. Keynes zum Beispiel hat gesagt, um Ökonom zu sein, muss man eben nicht nur Ökonomie studiert haben, sondern auch Mathematik, Philosophie, Politik und Geschichte. Das muss man eigentlich studiert haben, um als Ökonom satisfaktionsfähig zu sein.
Und man findet ja auch die klassischen Dramen, also die Dramen des klassischen Altertums findet man ja auch immer wieder an den Märkten wieder.
Ja, das ist natürlich der ganze aristotelische Tugendkatalog, wo eben es viel eben mit Gier auch zusammen oder dabei vorkommt. Diese Übertreibungen, zu denen der Mensch eben neigt und wo dann eben eine Tugend auch in eine Untugend umschlägt. Nicht? Das normalerweise zum Beispiel ist eine Tugend ist Freigebigkeit. Wenn man freigebig ist, dann nennen wir ihn tugendhaft. Wenn er es aber übertreibt, dann ist er verschwendungssüchtig oder wenn er es eben untertreibt, ist er geizig. Und das geht eben dann eben sehr schnell in die Untugend oder das Laster. Und das sieht man natürlich an der Börse auch immer, diese Übertreibung in die eine oder andere Richtung.
Herr Braun, wo finden Sie abseits der Wirtschaftsnachrichten Inspiration für Ihre Arbeit?
Ja, ich würde vielleicht sogar einen Schritt weiter gehen. Also ich finde im Regelfall Wirtschaftsnachrichten, gerade so dieses tägliche, nennen wir es mal Marktgeblubber, wenig inspirierend oder nur aus dem Negativen heraus. Denn selbst wenn ich mich da intensiv hineinknien würde, ich müsste ja an einen Punkt kommen, wo ich einen Informationsvorsprung gegenüber allen anderen habe. Und das traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu, weil ich bisher auch niemand anders gefunden habe, der das sozusagen dauerhaft hinkriegt. Und wenn ich jetzt über meine Rolle als Honorarberater, Vermögensverwalter nachdenke, dann übernehme ich ja Verantwortung für Lebensentwürfe, für das Gelingen von Leben. Eigentlich nicht nur Geld, sondern Geld ist ja ein gefrorener Wintervorrat, der uns hilft in schwierigen Zeiten oder auch wenn ich einfach Lust darauf habe, dieses Geld sozusagen umzuwandeln in Erlebnisse, in Lebensqualität, in Urlaube, aber vielleicht auch nur manchmal das nackte Überleben. Das heißt, ich muss mich eigentlich tatsächlich fokussieren auf diese komischen Kohlenstoffeinheiten, denen das Geld gehört und die mitunter den ein oder anderen Wertpapierzocker oder Hedgefondsmanager eher beklommen machen. Also diese Menschen mit all ihren Ängsten, mit ihren Glaubenssätzen aus der Kindheit, mit den Sachen, die schon mal schiefgegangen sind, ihren Träumen. Und wenn ich dorthin gucke, dann glaube ich, alles, was in dieses Feld hineinfällt, zu verstehen, wie Menschen denken, welche Entscheidungen sie unter Risiko fällen, also Psychologie zum Beispiel. Daniel Kahneman eigentlich hat so das Paradebeispiel eines Menschen, der ja einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat, obwohl er Psychologe ist. Das finde ich unglaublich inspirierend, während ich mit dem Blick auf den täglichen Nachrichtenkanal bei den Finanznachrichten eher manchmal belustigt wieder abschalte.
Ist das so ein häufiger Fehler, den Anleger machen, dass man sich einfach zu sehr von so kurzfristigen Nachrichten leiten lässt?
Ja, Das ist, es werden natürlich andauernd neue Säue durchs Dorf getrieben. Davon lebt nicht nur die Finanzpresse, muss man auch ganz nüchtern konstatieren, sondern natürlich auch alle, die vom Trading leben. Nicht? Das ist, man bekommt natürlich schon immer wieder so diese Nachricht, Bankhaus XY hat veröffentlicht, dass jetzt Bayer so gut gelaufen ist und dass man es in BASF tauschen möchte und vermutlich kommt dann bald das nächste Haus, was empfiehlt, das genau umgekehrt zu machen. Und davon leben einfach viele Akteure. Da muss man sich eben klar darüber sein, dass das so dieses ganze Drumherum, dieses Spektakel auch, dass das Teil der Börse ist, nicht von ganz Anfang an, aber spätestens seit dem späten 19. Jahrhundert.
Sie hatten ja in Ihrem Buch Odysseus und die Wiesel geschrieben, dass die Privatanleger das Plankton im Börsenozean seien. Was meinten Sie damit?
Das habe ich so nicht geschrieben, dass sie das sind, sondern dass sie wahrgenommen werden. Naja, Privatanleger sind natürlich häufig eben dadurch, dass der Profi einen Informationsvorsprung dann doch hat, finden sich in der Situation wieder, dass sie eben zum Beispiel völlig ungeeignete Produkte aufgeschwätzt bekommen. Und das ist etwas, wo ja, sich die Leute teilweise selber schuld sind, weil sie sich nicht genügend informieren. Ja, man informiert sich Wochen und Monate lang über die neueste Stereoanlage und liest 5 Testhefts und sowas. Und wenn es um Finanzprodukte geht, wo es um Zehntausende geht, wird das einfach so, ist etwas, womit man sich nicht beschäftigen will und das wird dann geschluckt. Also teilweise sind sie selber schuld, aber teilweise sind eben einfach auch die Finanzinstitutionen, die mit Privatanlegern umgehen, nicht immer unterwegs, dass sie das Kundeninteresse im Auge haben. Daran hat auch alle Regulierung nichts geändert.
Das ist ja auch eines Ihrer großen Themen. Sie waren ja bei einer großen Bank und haben dann gesagt, nee, so kann das nicht weitergehen.
Ich kann mich noch relativ gut erinnern. Ich habe ja im Jahr 2007 mit dem Jahreswechsel 2008 dem Provisionsgeschäft endgültig den Rücken gekehrt und kam damals aus einer klassischen produktverkaufenden Retailbank. Und habe dann in der Honorarberatung angefangen, zunächst mal bei einem Banken-Startup als Niederlassungsleiter in München. Und was wir damals auf dem Höhepunkt der Finanzkrise eigentlich jeden Tag auf den Tisch bekommen haben, ja, da war natürlich, wie es Herr von Walsewitz angesprochen hat, natürlich Unkenntnis dabei. Da war auch Gier dabei. Aber da war halt auch wirklich ganz viel struktureller Interessenskonflikt dabei. Und das hat tiefe, tiefe Blutspuren hinterlassen in den Portfolien. Könnte man sagen, so what, aber damit natürlich einen immensen Durchschlag auf die Lebensqualität dieser Menschen. Und zwar nicht nur in dem Sinne, dass sie nachher nicht mehr in Urlaub fahren konnten oder irgendwelche Pläne ändern mussten. Wenn das jetzt zum Beispiel, ich kann mich an einen Fall erinnern, wie eine Dame um die 50 die Erbschaft ihrer Mutter komplett bei einer lokalen Volks- und Raiffeisenbank in einem Lehman-Zertifikat an die Wand gefahren hat. Das ist eine Schuld, die trägt diese Person ihr Leben lang mit sich. Und deshalb ist dieser provisionsgetriebene Produktverkauf an sich, glaube ich, schon die Wurzel allen Übels. Es reicht jetzt nicht, dass alle lieb zueinander sind, auf Honorarbasis arbeiten und sich nicht hintenrum die Taschen voll machen. Ne? Also man muss schon noch irgendwie ein anderes Skillset mitnehmen. Aber in dem Moment, wo mein Gegenüber in einem so wichtigen Teil von meinem Leben, ja, ähnlich wie eine Rechtsberatung, wie ein Architekt oder wie ein Mediziner, nicht von mir bezahlt wird, sondern von der Gegenseite geschmiert wird, um mir was zu verkaufen, Da mangelt es mir bis nach wie vor an jeglichem Verständnis, warum das legal sein soll. Ja? Und das ist natürlich so ein bisschen so ein Downer. Wir haben gedacht, im Jahr 2010, ich bin ja Historiker, ich habe mich immer sehr viel mit Guerilla auseinandergesetzt. Wir haben gedacht, wir sind jetzt die Guerilleros und das korrupte Bankensystem wird hinweggewischt. Und jetzt sind wir heute, 15 Jahre später, eigentlich nicht weiter. Ne? Es wird vieles ist ein Stück weit transparenter. Es wird vor allem sehr, sehr viel Papier bedruckt. Das ist eigentlich auch eine schlechte Nachricht für den Wald. Im Bereich der Vermögensverwaltung ist vieles besser geworden. Also man muss beileibe nicht Honorarberater sein, um provisionsfrei zu arbeiten. Aber Liesje Müller und Oma Pusemuckel, die sozusagen heute noch ganz normal in ihre Bank gehen und wie viele, viele andere gut ausgebildete und auch hochvermögende Menschen auch, die kriegen nach wie vor keine faire Dienstleistung.
Ja, so pauschal würde ich es wahrscheinlich nicht sagen. Es kommt sehr auf den einzelnen Berater an, würde ich sagen. Also einerseits gibt es in den großen, vernünftigen Institutionen immer eine gewisse Vorauswahl, welche Produkte nehmen wir überhaupt. Und da fällt dann schon vieles Schlechte weg, so die Hoffnung. Und dann kommt es natürlich sehr auf den einzelnen Berater an, was verkauft er wem. Und aber sagen wir so, diese Interessenkonflikte sind real, da muss man sich, es ist keine Frage. Ich würde es nicht ganz so pauschal in die Tonne treten, ist ja, weil sozusagen der Vertrieb läuft eben derzeit so. Jetzt kann man sagen, wir verbieten das. Das Problem ist eben anscheinend, ich meine, warum geht das nicht weiter mit der Honorarberatung, deren Ansatz ich absolut richtig finde, keine Frage. Nur warum läuft da eben so relativ wenig? Weil die Leute eben offensichtlich nicht bereit sind, das sozusagen out of pocket zu zahlen. Das ist so ein Behavioral Finance Ding. Wenn ich was auf den Tisch legen muss, tut es viel weher, wie wenn ich etwas gar nicht erst bekomme. Nicht? Und bei der Provision wird etwas schon im Vorfeld abgezogen, was gar nicht erst in der Tasche des Anlegers landet. Sodass eben eine vernünftige Beratung anscheinend schwierig ist, auf Honorarbasis zu gestalten.
Genau, weil man muss Geld ausgeben, auf den Tisch legen und weiß hinterher sozusagen nicht, ob ich damit genau. wirklich zufrieden bin oder nicht.
Ich gebe dir jetzt 100 Euro für diese Stunde, aber das bedeutet dann natürlich auch, dass der Honorarberater eben wahrscheinlich alle halbe Stunde einen neuen Termin haben muss, um eben seine Kosten zu decken.
Perfekt, nur vielleicht als kleine Brücke sozusagen, ja. So wie Honorarberatung ja auch seit 2014 definiert ist, heißt es ja erstmal nicht unbedingt nur Arbeiten auf Stundensatz, sondern eben, dass der Zahlungsstrom nicht von der Finanzindustrie an den Verwalter geht oder an den Berater, sondern von dem Kunden. Das kann durchaus auch eine Management-Fee sein, so wie Sie ja auch in Ihrer Vermögensverwaltung arbeiten, was ja völlig in Ordnung und transparent ist. Das kann auch eine Erfolgsbeteiligung sein und das muss nicht sich immer auf diesen Stundensatz reduzieren. Und ich bin jetzt beileibe kein Freund von staatlichen Subventionen. Aber wenn ich sehe, welche Milliarden in dysfunktionale Konzepte wie eine Riester- oder Rürup-Rente gepumpt wurden, da kann ich mir auch vorstellen, dass der Staat bei gewissen Einkommenssituationen oder gewissen Beratungssituationen vielleicht mal die 150 Euro Beratung subventioniert und damit auch verhindert, dass Menschen im Alter wieder auf soziale Sicherungssysteme zurückfallen. Ich würde ja mal sagen, von unserem Geschäftsmodell, vermutlich von Ihrem Geschäftsmodell auch, unsere Mandanten könnten sich theoretisch sogar eine schlechte Finanzberatung leisten. Die würden vermutlich immer noch im Alter sorgenfrei leben können. Aber in der Breite ist es ein volkswirtschaftliches Problem und eine Frage auch von sozialer Fairness.
Also zweierlei dazu, für mich eine der großen, großen Enttäuschungen, als ich angefangen habe in unserer Branche, war, dass die Behörden, die BaFin, die in meiner idealistischen, vielleicht auch naiven Vorstellung mal angetreten ist mit auch so einem Konsumentenschutzgedanken, dass da eben nichts in der Richtung läuft. Die machen ihre Haken. Ob das jetzt eine gute oder schlechte Finanzberatung ist, ob man den Kunden was Gutes tut oder nicht, das spielt eben letztlich überhaupt keine Rolle. Und kann man sagen, das ist auch nicht staatliche Aufgabe, aber wie gesagt, das nur so nebenbei. Und in der Tat ist es ein zweiter Punkt dazu. Es ist eben, glaube ich, ganz wichtig, dass man die Schwellen auch zur Anlage von Vermögen einfach absenkt. Dass eben nicht nur jemand, der eben 300.000 Euro hat, eben eine vernünftige Finanzberatung bekommt, sondern dass man das eben halt auch dem Berufsanfänger quasi schon irgendwie möglich macht. Weil wir wissen alle, durch den Zinseszinseffekt ist es enorm wichtig, anzufangen, früh zu sparen.
Liegt es vielleicht auch daran, dass die Anleger schlechte Produkte kriegen, weil sie einfach die mit den falschen Erwartungen in so ein Gespräch gehen oder auf die falschen Sachen achten, besser etwas anders formuliert? Im Sinne von möglichst hohe Rendite oder sowas?
Da habe ich zu wenig Erfahrung, ganz ehrlich. Das ist, vielleicht hat Braun da mehr zu sagen als ich.
Ja, ich tue mir da auch ein bisschen schwer, weil meine Zeiten als sozusagen glücklicher oder vielleicht gar nicht so glücklicher Retailbanker bei einer Großbank, die sind jetzt auch lange her. Aber es gibt natürlich schon so eine Art, wie soll ich das sagen, ungute Verbindung zwischen einem nicht immer ganz rationalen Wunsch eines Kunden, was er denn haben möchte, und dem dazu passenden Produktkatalog. Also viele Kunden haben, gerade in Deutschland habe ich das Gefühl, eine übersteigerte Risikoneurose. Man hat eigentlich ein völlig falsches Verständnis von Risiko. Und natürlich kann ich das zum Beispiel dann mit einem Garantiezertifikat oder einem Garantieprodukt super bedienen. Aber in dieser Konstellation asymmetrischer Informationen und asymmetrischer Interessen hat jetzt keiner der beiden bringt den Impuls zu sagen, also Freund, das macht für dich gar keinen Sinn. Und ich würde sehr gerne noch was zu dem Zinseszinseffekt ergänzen, der ja, wie wir spätestens seit Corona gelernt haben, wissen wir, dass sich Menschen Exponentialfunktion nicht vorstellen können. Das ist das eine, ne? Dass rein mathematisch dieses Wunder, wie mit dem Kindergeld sparen, über eine lange, lange Zeit am Ende die Kinder quasi dann als Millionäre in Rente gehen. Das zweite aber ist, glaube ich, genauso wichtig. Es ist unglaublich wichtig, und ich habe versucht, das bei meinen eigenen Kindern zu erreichen, dass diese Kinder möglichst früh in ihrem Leben oder junge Erwachsene mal Berührung machen mit Verlusten am Kapitalmarkt. Es ist nicht so heilsam, wie am Anfang mal durch so ein Tal durchzugehen und zu sehen, ach, das haben wir jetzt überlebt. Die Welt ist doch nicht untergegangen. Oder auch mal vielleicht einen niedrig dosierten Unsinn zu machen und zu merken, okay, das war jetzt billiges Lehrgeld. Und dieser gibt es sozusagen auch einen pädagogischen Zinseszinseffekt und eine Akkumulierung des Vertrauens, dass der Kapitalmarkt in der langen Sicht mir eine faire und ausgesprochen attraktive Rendite liefern wird.
Ja. Worauf ich so ein bisschen mit meiner Frage drauf zielte, war, was denn gutes Investieren ausmacht. Ist es, Sie hatten ja schon so ein paar Punkte angesprochen, die es womöglich nicht sind, eben dieses auf die Garantie schauen unbedingt. Aber was sind denn andere Punkte, die womöglich gutes Investieren ausmachen?
Ja, um auf Ihre Frage von vorhin vielleicht nochmal einzugehen. Erwartungsmanagement ist natürlich sehr wichtig, dass man den Leuten, den Kundenanlegern von vornherein sagt, was realistisch ist, weil enttäuschte Erwartungen sind furchtbar, weil dann passieren irrationale Dinge. Und das Zweite, was aber wiederum unser Problem ist als Kundenberater dann auch, ist, dass die Menschen natürlich eine Tendenz dazu haben, zu demjenigen zu gehen, der ihnen die höchsten Versprechungen macht. Das ist so ist der Mensch eben dann auch. Und oder viele, sagen wir so, wollen ja nicht pauschalisieren hier. Aber das passiert natürlich häufig, dass wenn man sagt, naja, 5% wird man eben aus dem gemischten Portfolio über die lange Dauer kriegen, dann sind die enttäuscht und gehen zu dem, der ihnen sagt, 7% ohne Risiko. Und drehen sich dann um und jammern, wenn es dann eben nicht wenn das Risiko dann eben doch da war. Und insofern gutes Investieren, ja, wo was brauche ich dafür? Ich brauche dafür einen langen Zeithorizont. Wenn ich keinen kurzen Zeithorizont habe, wird das alles nichts. Ich brauche eine Risikotoleranz, die sozusagen meinen tatsächlichen Vermögensverhältnissen auch entspricht. Und ich brauche dann die entsprechende Risikobereitschaft. Die brauche ich auch. Erfolgreiche Investoren sind Leute, die eben auch mal gegen den Strich gehen und gegen die Mode und sich eben selber Gedanken machen und gelegentlich dann eben einfach auch als Contrarian, so nennt man das auf Angelsächsisch, gegen den Strom schwimmen und sagen so, das macht hier alles keinen Sinn und ich trete mal ein Stück zurück. Überlegt mir, macht das, passt das eigentlich hier alles noch? Und dann eben auch zu sagen, so, ich gehe hier raus, weil das ist eben alles zu großer, alles nur noch Blasen. Oder eben zu sagen, okay, jetzt ist der Pessimismus am größten. Letztes Jahr hieß es, Deutschland wird deindustrialisiert jetzt und überhaupt das Land geht unter. Das sind meistens ganz gute Zeitpunkte, um dann zu kaufen. Ist allerdings schwierig, weil man braucht dann auch gute Nerven.
Was heißt für Sie gutes Investieren?
Also eine Sache würde ich uneingeschränkt teilen. Also das ist dieses Thema mit der realistischen Erwartungshaltung. Also Performance zu verkaufen oder Performance zu versprechen oder potenziell auch sozusagen Dienstleistungen zu verramschen, das ist eigentlich sozusagen so ähnlich wie mit Crack Cocaine zu dealen. Das ist ein tolles Geschäftsmodell, es funktioniert aber relativ kurz. Ne? Und am Ende kenne ich doch viele, viele Mitbewerber oder ehemalige Mitbewerber, die damit auch ein Business an die Wand fahren. Und das macht gar keinen Sinn. Also realistische Erwartungshaltung. Wir versuchen, wenn es geht, überhaupt nicht über Renditen zu reden, sondern immer nur, wo liegt dein Schmerzpunkt? Ich erinnere mich, wie wir im Jahr 2019, Sie werden sich erinnern, das war ein sehr, sehr gutes Kapitalmarktjahr und wir hatten alle ein breites Grinsen, einen Performancebrief rausgeschickt haben, wo drin stand, alles schön, alles toll. Wir waren es nicht übrigens, das war der Kapitalmarkt. Wir haben nur geerntet, was da war, aber seid euch klar, wir haben den Durchschnitt von oben gebildet. Und es werden schlimme Zeiten kommen. Wir haben nicht geahnt, dass es 3 Monate später uns links und rechts um die Ohren geflogen ist. Aber wir waren froh, dass wir nicht kommuniziert haben, seht mal, was wir für einen tollen Job gemacht haben und bitte habt ihr nicht irgendwo nochmal Geld, jetzt läuft es doch gerade so toll. Das ist vielleicht dann der zweite Punkt, der daran anschließt. In der Kommunikation ist Konsistenz wahnsinnig wichtig. Von Wallwitz hat es vorhin so schön formuliert, eine Formulierung, die ich auch gerne benutze. Es wird im normalen Produktvertrieb jeden Monat oder jede Woche eine neue Sau durchs Dorf getrieben und sei es nur die Produktschmiede des Hauses, die Berater nach vorne schickt mit einer neuen Geschichte. Unsere Philosophie, die habe ich leider nicht selber erfunden, die haben wir von einer Kollegin aus Melbourne kopiert, die so ähnlich arbeitet wie wir, nur schon viel länger. Und da habe ich zu ihr immer gesagt, Caroline, über was redest du eigentlich mit dem Kunden, wenn du immer die gleiche Strategie machst, seit so vielen Jahren? Dann meinte sie relativ cool, I'm gonna bore them to death. Es gibt so viel spannende Dinge, über die man mit dem Kunden reden kann. Für wen hast du Verantwortung? Nicht nur deine Kinder, vielleicht deine Eltern. Für was schlägt dein Herz? Philanthropisch? Hast du eine solide Notfallplanung? Hast du deine Kinder irgendwie mit eingebunden in den Vermögensübertrag? Haben die eine Grundkenntnis in Thema Geld? Haben die Angst vor dem Geld? Ne? Solche Sachen. Hast du irgendwo merkwürdige Dinge noch aus Jugendsünde? Ja? Also jeder, der mal an der Uni war, hat vermutlich irgendwo so einen netten Berater mal getroffen, der eben eine Rüster- oder Rürup-Rente, meistens eine Rürup-Rente, draufdrücken wollte. Es gibt so viele spannende Themen, als dass man nicht über das tägliche Marktblabla reden müsste. Also hätte ich jetzt, sagen wir, Erwartungshaltung, Konsistenz und der dritte Schritt ist, auch nicht mein Copyright, ist Gerd Kommer, den ich sehr, sehr schätze und der zu mir mal am Rande von einer Konferenz gesagt hat, weil ich gesagt habe, wie machst du das eigentlich alles, mal jenseits von dem, was in den Büchern drin steht. Und er sagte, du musst einfach nur alle vermeidbaren Fehler ausschalten. Und dann bleibt das, was überbleibt, ist gute Anlage. Und daran versuchen wir uns zu orientieren.
Ich fand spannend, dass Sie gesagt haben, dass zum guten Investieren auch gehört, dass man eine eigene Meinung haben soll. Weil das widerspricht ja so ein bisschen dem Trend, der jetzt irgendwie die letzten Jahre aufkam, dass man einfach den Markt kauft. Keine eigene Meinung haben, sondern den Markt abbildet über einen ETF zum Beispiel.
So kann man das auch machen. In der Tat, wenn man mit ETFs anlegt, dann braucht man auch keine Meinung mehr, solange man eben den richtigen ETF kauft und das ist dann der MSCI World und kein anderer. Weil sobald ich eben anfange mit speziellen ETFs, DAX oder Europa Value oder Asia Tech oder sowas.
Die Megatrends hatten Sie mal schön in der Kolumne geschrieben.
Anfange zu investieren, dann bin ich ja wieder sozusagen in demselben Rad drin, dass ich eben wie beim Aktienhandel eben rein und raus gehe und das widerspricht eigentlich der Anlage in ETFs. Also das kann man auch machen, das ist absolut legitim. Wenn man sozusagen das maßgeschneidert machen möchte, dann kommt man eben um eine Meinung nicht herum.
Also jetzt haben wir gutes Investieren. Und ein guter Anleger, was sollte der mitbringen, damit er auch mit seiner Anlage dann wirklich die Ziele erreicht, die er sich gesetzt hat?
Also das kann man sozusagen ja abschichten auf zwei Ebenen. Das eine ist sozusagen eine rein technische Angelegenheit und das andere ist vielleicht eher so eine Frage von Psychologie oder neuhochdeutsch Mindset.
Mentalität.
Beide fallen an einem Punkt eigentlich zusammen und das ist das Thema beim Thema Zeit. Also wie von Walwitz ja auch schon gesagt hat, der Kapitalmarkt ist eine relativ ekelhafte Angelegenheit und er beschert uns immer wieder erstaunliche Verluste. Ne? Also wenn wir mal gucken, während Corona, Covid, schwupp, dreht man sich einmal um, sind 20% vom Portfolio weg und zwar in einem Monat. Das war jetzt nicht schön, insbesondere wenn man noch daheim eingesperrt ist und nicht weiß, wie es weitergeht. Das muss man erstmal nervlich verdauen. So, da brauche ich also jetzt einerseits Zeit, um so eine Delle wieder aufzuholen. Wir waren alle sehr überrascht, wie schnell das ging. Ich weiß nicht, ob Sie damit gerechnet hätten, dass das eigentlich nach 9 Monaten so gut wie gegessen ist und dass man das Jahr 2020 mit einer positiven Performance abschließt. Wir hatten es zumindest im März uns nicht so vorgestellt. Aber das Zweite ist, ich brauche auch in meinem eigenen Denken beim Faktor Zeit einen langen Horizont. Das ist eigentlich der eigentliche Charme, finde ich, auch zum Beispiel von Finanzplanungen. Finanzplanungen sind ja eigentlich das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Da sind ganz viele Annahmen über sehr, sehr viel Zeit. Und wir wissen nur eins, nächste Woche stimmt es nicht mehr so ganz. Und im Jahr ist es schon ziemlich falsch. Und nach 10 Jahren kommt was anderes bei raus. Aber es richtet den Verstand und das Denken des Menschen bei seinem Geld auf lange Horizonte. Und auf einmal spielt es keine Rolle, ob der Nachbar die Tesla gekauft hat oder in den letzten 3 Jahren der sowieso Fonds der allerbeste war oder ob ich jetzt eben gerade durch dieses Tal gehe. Und das, finde ich, ist eigentlich die eigentliche Herausforderung. Ich habe ja vorhin gesagt, die eigentliche Herausforderung sind diese komischen Kohlenstoffeinheiten, denen das Geld gehört. Und das muss einem klar sein, dass man neben häufig nicht interessenskonfliktfrei beratenden Verkäufern als Risiko. Das zweite große Risiko und das meiner Überzeugung nach viel, viel größere Risiko ist der Anleger selbst.
Dass er die Nerven verliert oder sowas.
Ja, seine Emotionalität. Ich meine, wir stammen alle von Menschen ab, die Wintervorräte angelegt haben. Ne? Die anderen haben sich nicht vermehrt. So, der Wintervorrat für uns ist Geld. Davon will ich später mal abbeißen, wenn es ich im Winter meines Lebens und all diese platten Metaphern, aber in frostigen Zeiten. Wenn der in Gefahr ist, da dreht natürlich jeder Mensch erstmal durch. Ja, und dann reagiere ich mit Flucht, Angriff, wenn ich klug bin, mit Todstellen.
Heißt das quasi, wenn wir wieder den Bogen zur Philosophie schlagen, dass so der Stoiker eigentlich so der perfekte Anleger ist, der einfach alles so hinnimmt?
Ja, eine gewisse Stoik sollte man sich angewöhnen, die allerdings nicht zu einer der sieben Todsünden führen sollte, nämlich der Faulheit. Also das wird schon auch bestraft, also dass die ruhige Hand ist das Ideal im Portfolio-Management, aber irgendwann muss man eben auch die Reißleine mal ziehen, weil jeder Anleger liegt auch falsch. Als Fondsmanager bin ich ganz zufrieden, wenn irgendwie 60% meiner Entscheidungen richtig sind. Weil die reichen aus, um das Portfolio gut dastehen zu lassen gegenüber den Indizes, gegen die wir alle gemessen werden. Und von daher muss man dann eben auch einigermaßen skrupellos sein und sich das auch eingestehen, Mensch, hier lag ich falsch. Und jetzt ziehe ich die Reißleine.
Ist wahrscheinlich auch ein großer Fehler von Anlegern, dass sie zu lange an Verlustbringern festhalten, in der Hoffnung, dass sie sich dann doch noch irgendwie erholen, womöglich dann noch gutes Geld im schlechten Geld dann hinterherwerfen.
Das habe ich ganz erstaunliche Sachen schon erlebt, aber die Behavioral Finance nennt das also Anchoring, also einen Anker setzen. Also ich habe die Aktie X habe ich zu 50 gekauft und jetzt notiert sie bei 40, jetzt kann ich sie doch nicht verkaufen. Das ist natürlich ein sehr häufiger Fehler, weil man sich natürlich diesen Fehler auch eingestehen muss. Und wer macht das gern? Das ist, da braucht man so eine gewisse Nonchalance, ist vielleicht besser als Stoiker, ein Nonchalantiker, dass man eben diese gewisse Coolness besitzt, weil das ist natürlich das Einzige, was dabei zählt, wenn ich ein Wertpapier habe, ist, wie sind die Zukunftsaussichten? Wie geht es weiter? Nicht, wo habe ich das mal gekauft? Ich habe von mir aus eine Aktie bei 80 gekauft und jetzt notiert sie bei 40. Und wenn die Zukunftsaussichten aber toll sind und die eigentlich nach meinem Erachten 150 wert ist, dann werde ich sie doch nicht bei 40 verkaufen, bloß weil sie jetzt eben schmerzhaft gefallen ist.
Dann kaufe ich nach, womöglich.
Und dann kaufe ich eben eher nach. Von daher ist das ist eben dieses sich festhalten an Einstandskursen ist einer der ganz großen Fehler, den eben insbesondere Privatanleger machen.
Nee. Bezieht sich denn dieses Reißleineziehen in dem, was Sie jetzt gerade erzählt haben, auf die Ebene des einzelnen Wertes oder auch auf den Gesamtmarkt?
Beides. Ne? Also das ist natürlich schon so, dass, etwa im letzten Jahr musste man eben irgendwann realisieren, mit der Inflation werden alle Assetklassen fallen. Und dann nimmt man natürlich Risiko über alle Assetklassen auch raus.
Mit den Zinsanhebungen.
Mit den Zinsanhebungen wird natürlich alles weniger wert. Ja. Und das ist auch ein Prozess, der jetzt noch nicht zu Ende ist. Also jetzt kommen dann so langsam die Immobilien und so. Wahrscheinlich sind wir bei den Aktien schon am weitesten fortgeschritten. Aber dann bezieht sich das auf die Asset-Klasse, klar, auch. Wobei da wiederum sollte eben ein Anleger, der was ich einen ETF hat und eine 10-Jahres-Perspektive, der sollte sich eben auch von solchen unangenehmen Jahren wie dem letzten nicht ins Boxhorn jagen lassen. Der kann das schon auch aussitzen.
Ja, aber ich denke an der Stelle aber doch irgendwie ein Stück weit einen anderen Ansatz, wobei es gibt ja keine allein selig machende Lehre. Also es fängt ja schon damit an, mit der Reißleine bei den Einzelwerten. Die würden wir nie ziehen, weil wir ja gar keine Kenntnisse haben, welche Werte besser und schlechter sind, weil wir davon ausgehen, dass so viele Menschen sich jeglichen Wert so häufig anschauen, dass wir vermutlich nicht morgens aufwachen und gemerkt haben, dass die Amazon gerade ein Schnäppchen ist. Und insofern, wenn ich wiederum davon ausgehe, dass mein eigentlicher Job ist, Verantwortung für Familien zu übernehmen, möchte ich ungern deren Gelingen von deren Lebensentwurf, von meiner eigenen Genialität, die mitunter eingeschränkt ist, abhängig machen. Wobei man sehr wohl ein sehr, sehr gutes Portfolio mit Einzelwerten breit diversifiziert aufstellen kann. Und
aber da haben Sie halt einen anderen Job als
genau.
Ich bin Fondsmanager.
Genau.
Mein Job ist es, sozusagen eine Meinung zu Einzeltiteln zu haben und dann die auch umzusetzen.
Genau.
Und Sie sind Endkundenberater. Mit Endkunden habe ich ja im Grunde gar nichts zu tun.
Genau. Das ist ja auch ist völlig legitim, ja. Und ich weiß ja auch, wie Sie arbeiten. Ich kenne Sie, das große A und O ist ja erstmal Interessenskonfliktfreiheit und keine Hidden Agenda und keine Bank im Hintergrund, die vielleicht noch mal ein paar merkwürdige Sachen loswerden möchte. Das ist ja alles fein. So nur, ich sag mal, in einem Dialog mit dem Kunden ziehen wir uns diesen Schuh nicht an, weil wir wissen, dass es ein Spiel ist, das Stockpicking, was ich statistisch verlieren werde. Der zweite Punkt ist, was das Aussteigen am Markt selber angeht, kann man sich ja sozusagen die Perspektive umdrehen und sagen, wenn es über einen langen Horizont an den Märkten einen positiven Return gibt und geben muss, also eine freie Marktwirtschaft, in der auf Dauer der Risikokapitalgeber nicht entlohnt wird, die verschwindet. Offenbar gibt es diesen Kapitalismus noch, also scheint es zu funktionieren. Und zwar sehr robust über sehr, sehr viele Krisen hinweg. Dann ist unsere Logik natürlich in Situationen von Korrekturen oder auch Einbrüchen nachzukaufen. Und einfach stoisch in dem Fall, ich bevorzuge da eher fast den Bereich mit der buddhistischen Gelassenheit, wobei wir bis zur buddhistischen Gelassenheit auch selber noch nicht durchgedrungen sind, aber das wäre das Ziel, nachzukaufen. Und das kann mitunter recht unangenehm sein, wenn Sie im März 2020nachgekauft haben in dem ersten Absturz bei Corona und dann 10 Tage nochmal mit dem Kunden sprechen und sagen, jetzt kaufen wir nochmal nach. Und dann hören Sie, ja, aber vielleicht fällt es ja weiter. Und dann sagen wir, ja, das kann gut sein, dann kaufen wir nochmal nach. Ex post läuft das natürlich gut, ne? Und im Vorhinaus findet das auch jeder toll. Wenn es fällt, dann kaufen die nach. In der Situation selber ist es eine Zumutung. Und daher ist, glaube ich, auch Beratung im Finanzbereich so wichtig, weil das halten sehr, sehr wenig Menschen ohne einen Coach oder jemanden, der den Rücken stärkt, aus. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, das durchzustehen.
Ich habe noch nie jemanden an der Börse gehört, der gesagt hat, jetzt ist es aber einfach. Nicht? Auch im März 2020 ist keiner meines Wissens rausgekommen und hat gesagt, ach, das ist doch jetzt doch klar oder so. Oder die Ukraine-Krieg plus Inflation und so hat auch keiner gesagt, ist ja klar, jetzt sind wir unten und so. Niemand sagt an der Börse von der Gegenwart so, ach, jetzt ist es aber einfach. Es ist immer ex post, ist es dann eben klar. Nicht? War ja klar, dass so ein Corona-Einbruch, klar können das die Zentralbanken überbrücken und dann kommt das nach dem Lockdown wieder raus und diese Brücke, die hält, dafür ist genügend Geld da. Also muss man doch jetzt gekauft haben. Ex post wissen wir das alle. Nur in der Situation, wie gesagt, habe ich noch keinen gesehen. Ich wüsste auch jetzt niemanden, der mir in der gegenwärtigen Situation sagt, ach, das ist doch völlig klar, ich muss XY machen.
Also da will ich vielleicht ergänzen, wir haben es während Corona definitiv überhaupt nicht gewusst. Sondern wir waren auch schön unter Strom, aber wir haben vorher klar kommuniziert, was wir machen, wenn so eine Situation kommt. Und dass wir dann den Menschen da durchhelfen und dass wir dann nachkaufen, unabhängig davon, wie lange diese Delle kommen wird.
Und ob es sich gut anfühlt, dieses Nachkaufen oder nicht. Weil es fühlt sich eben, die besten Deals, die ich gemacht habe an der Börse, die haben sich in dem Moment immer
grauenhaft
angesehen, aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Und das war dann meistens das Richtige. Wenn man sagt, das ist hier doch ganz klar und super Sache und so, das geht dann meistens schief.
Da würde ich gerne eine Kleinigkeit noch ergänzen, weil dieses, jetzt ist es gerade kompliziert, das kann eine ganz, ganz tückische Sache sein, nämlich vom Privatanleger. Die sagen, jetzt ist gerade besonders kompliziert. Also in der Vergangenheit, weil da gibt es ja dann nur noch eine Geschichte, war alles einfach. Und deshalb möchte ich gerne noch ein bisschen abwarten, bis ich investiere. Und dann wird abgewartet, nochmal 2 Monate. Und dann ist gerade auch gerade wieder kompliziert und kompliziert und kompliziert. Dann wird nochmal gewartet und nochmal gewartet. Und das nicht in die Investition kommen, ist natürlich ein Riesenfehler, weil ich ja über die Zeit eine positive Rendite habe. Und das ist das Riesenproblem auch von den Leuten, die in der Panik verkauft haben. Die haben dann ihren Anker und da kommen sie nie wieder hin und dann kommen sie auch nie wieder in den Markt rein.
Herr Braun hat jetzt schon ein paar Mal gesagt, wie er jetzt Geld sehen würde als Wintervorrat. Finde ich so ganz schön, die Formulierung. Was wäre Ihr Vergleich zum Thema Geld?
Also Geld ist etwas, was eben so eine Transformation von der Zukunft in die Gegenwart leisten kann. Es ist eben auch ein Mittel zur Risikoabsorption. Ne? Das ist ein Risikodämpfer. Das ist mein Wattebausch. Wenn eben Dinge passieren, die so nicht geplant waren und die manchmal teuer werden, dann ist es einfach gut, Geld zu haben. Von daher ist das sozusagen der zweite Aspekt neben dem sozusagen dem Wintervorrat, der, denke ich mal, wichtig ist für den Endanleger.
Da kam ja auch so ein paar Mal das Wort Gier jetzt vor bei Ihren und Ihren Ausführungen. Ist das dann, weil ich einfach zu viel Geld dann haben will, irgendwie dann doch irgendwie dem Geld eine zu große Bedeutung beimesse?
Ja, das weiß ich nicht. Also das ist jetzt auch nicht etwas, was man so pauschal sagen kann. Alle Leute sind durch XY getrieben. Das ist bei manchen sicherlich auch eine Spielsucht oder ein Spieltrieb. Das ist bei manchen eben dieses, kann den Hals nicht voll genug kriegen. Bei manchen ist es aber auch so eine gewisse Panikreaktion, wenn eben das Risikodenken aussetzt, eben, was ich bin von mir aus 55 und weiß, in 10 Jahren fällt mein Einkommen zu einem guten Teil weg. Ich gehe in Rente. Jetzt muss ich schnell noch irgendwie Geld anlegen. Und dann verfallen die Leute vielleicht auch aus diesen Gründen darauf, eben hohen Versprechungen zu verfallen. Ja, und dann der alte Spruch an der Börse ist: Gier frisst Hirn. Und das ist dann eben etwas, was immer wieder passiert. Aber ich würde jetzt die Börse auch nicht zu einer moralischen Anstalt machen wollen, so du Böser, du warst gierig und so. Das muss jeder mit sich selber ausmachen.
Ich wollte gerade eher sagen, ob die Börse nicht eher so die schlechten Seiten hervorbringt. Also genau der Gegensatz von einer moralischen Anstalt.
Tugenden und Untugenden, nicht? Das ist also sie bringt schlechte Seiten hervor, eben die Gier, aber eben auf der anderen Seite die Furcht. Furchtsamkeit ist jetzt auch keine Tugend. Und es belohnt natürlich dann aber auch denjenigen, der da eben standhaft ist und sich eben in der Lage ist, mit einem klaren Blick da durchzuschauen und zu sagen, also folgende Handlungsoptionen habe ich und diese scheint die richtige. Das wird dann schon auch belohnt. Investieren an der Börse ist ja nicht besonders kompliziert. Es ist ja kein komplexes Ding. Es wird häufig komplex gemacht, um zu verschleiern, was, wie einfach es eigentlich ist. Tatsächlich ist es nicht sehr kompliziert. Das heißt aber nicht, dass es einfach ist. Es ist einfach ist es eben deswegen nicht, weil es eben so viel mit Psychologie dann eben doch auch zu tun hat.
Das Englische hat ja diese schöne Unterscheidung zwischen simple und easy. Und die Analogie, die die meisten Leute, glaube ich, am leichtesten nachvollziehen können, ist Thema Ernährung und Fitness. Ich weiß genau, was ich tun muss, um 10 Kilo weniger zu wiegen. Super einfach. Ich nehme mir die Treppe, ich gehe mehr zu Fuß, ich mache mehr Sport, weniger Fett, weniger Süßigkeiten, mehr Gemüse. Trotzdem wiege ich nicht 10 Kilo weniger, als ich hier sitze. Und genauso ist es an der Börse auch. Ja? An sich ist der Grunddeal am Kapitalmarkt extrem einfach. Das ist auf der einen Seite jemand, der hat eine Idee, eine unternehmerische und braucht Geld. Und auf der anderen Seite ist ja jemand, der hat keine Idee und der hat Geld. Das ist sozusagen der Kapitalgeber. Und jetzt beteiligt, es ist ein bisschen wie Blümchen und Bienchen, Entschuldigung, dass ich mal kurz das Niveau sozusagen ein Stück weit senke. Ja? Und der, der das Geld hat, der möchte dafür, dass er dem anderen das Geld gibt und potenziell nie wieder sieht, eine Risikoprämie. Und zwar so viel, wie es irgendwie geht. Und der andere möchte dafür so wenig zahlen, wie es nur irgendwie geht. Und dieser Grunddeal, der ist relativ stabil. Der funktioniert. Das geht im Einzelfall die Investition immer wieder schief, sonst wäre es ja keine Risikoprämie. Wenn es eine Garantie wäre, wäre es kein Risiko. So, und weil das immer wieder schief geht und weil es in der Summe aber funktioniert, kann man sich über eine breit gestreute Anlage am Kapitalmarkt an dieser erwarteten Unternehmerrendite beteiligen. Das ist eigentlich super, super simpel. Aber eben in der Umsetzung kommen dann so Dinge dazu wie, ah, ich verpasse da was und ich habe das gelesen. Und dann kommt ein relativ viel Geräusch von interessierter Seite, sei es mal Finanzpresse, sei es Produktverkäufer. Und auf einmal scheint alles irrsinnig kompliziert. Und der ganze Kapitalmarkt, der im Grunde erstmal ein ganz normal, einfach ein Finanzierungsmittel für unternehmerische Herausforderungen, die man einfach nicht aus der Hosentasche bezahlen kann, ist, wird auf einmal wie so ein Casino wahrgenommen und wie ein Casino betrieben. Und deshalb ist das genau dieser Punkt, dass man unter diesem ganzen Lärm zu diesem Grunddeal kommen muss. Und wenn man mal diesen Grunddeal verstanden hat, dann verliert auch das Auf und Ab an der Börse jeglichen Schrecken. Weil ein Kapitalismus, die Deutschen bevorzugen das niedlichere Wort freie Marktwirtschaft, aber ein Kapitalismus, in dem in Summe der Investor leer ausgeht, der ist einfach unvorstellbar.
Cut through the noise, wie man auch im Englischen sagen würde. Das Ganze ausblenden und halt zu gucken, was ist der Kern. Ja. Wie komme ich denn diesem Ideal des Anlegers, das wir jetzt so ein paar Mal schon tangiert haben, was kann ich denn tun, um diesem Ideal näher zu kommen?
Naja, ich sollte wahrscheinlich die richtigen Bücher lesen. Ich mache jetzt keine Produktwerbung, aber es gibt welche. Und das wäre ein erster Schritt. Und ja, sich informieren, wie das Ganze funktioniert. Es ist nicht so schwierig, wie gesagt. Es ist, ich möchte letztlich, wenn ich eine Firma kaufe oder eine Anleihe kaufe, möchte ich möglichst viel Geld über die Zeit zurückbekommen für das Geld, was ich heute hinlege, den Konsumverzicht, den ich heute damit leiste. Dafür möchte ich in der Zukunft eben möglichst viel zurückhaben und das eben unter Berücksichtigung der Risiken, die damit verbunden sind, dann eben möglichst richtig machen. Aber letztlich ist es, was der Endanleger machen muss, ist nicht sehr viel. Sich einmal damit beschäftigen und dann eben den richtigen Berater oder den richtigen Fonds finden oder eben, wenn man starke Meinungen hat und eine gewisse Spielernatur, dann sehr gerne auch mit einzelnen Wertpapieren das versuchen. Aber man muss sich eben darüber klar sein, je mehr man sich sozusagen in den Details verliert oder je mehr man spezielle Dinge macht am Kapitalmarkt, desto höher ist einfach der Aufwand.
Wie werde ich zum idealen Anleger, Herr Braun, Ihre Meinung dazu?
Also die Idee mit den guten Büchern lesen, auch, ich mache jetzt auch keine Werbeschleife. Oder ich mache jetzt mal bewusst eine Werbeschleife. Also die Bücher vom Herrn von Wallwitz, die beiden, die ich gelesen habe, die sind wirklich sehr unterhaltsam, gut geschrieben und auch von der Botschaft her, also der Odysseus und die Wiesel und Adam Smith und das Paradies, glaube ich, oder heißt es Mr. Smith und das Paradies, sind wunderbar. Ich habe auch 2 Bücher geschrieben, da gibt es sogar einen, über Geld nachdenken, sogar einen Ratgeberteil drin, wie man Geld wieder ausgibt und richtig verschwendet. Also ich glaube, ich bin der einzige Finanzberater, der seinen Kunden rät, ab und zu Geld wirklich sinnlos zu verprassen. Das löse ich aber jetzt hier nicht auf, sondern es geht ja darum, sozusagen, wie ich ein guter Anleger werde. Also ich glaube, ich werde ein guter Anleger, indem ich einen weiten Zeithorizont habe, indem ich schaffe, relativ viel von dem Lärmkrach oder Neues auszublenden und indem ich meiner Strategie treu bleibe. Also tödlich sind die Strategiewechsel, ja. Also das dauernde Umschwenken, das sieht man ja. Es gibt ja so Auswertungen wie den sogenannten Dalber Report, die zeigen, dass es eine immense Differenz gibt zwischen der Rendite, die der einzelne Anleger kriegt, und der Rendite des Marktes. Und diese Differenz, die beruht zum Teil auf Kosten oder schlechter Beratung, aber viel, viel eben durch falsches Verhalten. Und mit Konsistenz und einer klaren Strategie muss ich dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel mit dem Thema beschäftigt, dauerhaft damit beschäftigen, wenn ich einmal meine Hausaufgaben vernünftig gemacht habe.
Herr von Wallwitz, Herr Braun, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Wir danken's. Hat Spaß gemacht.